Zwar mache ich das jetzt einfach mal so mit dir, mit den zwei, drei Folien. Also ich komme von Garching, gehöre also zu der Informatikfakultät, mache also hier die Lehrveranstaltung gemeinsam mit Georg Roh. Der Georg Roh, der das auch letztes Jahr schon gemacht hat, der würde den Übungsteil machen. Und vielleicht also hier ein paar organisatorische Sachen. Und zwar die Vorlesungsunterlagen, die können Sie bei uns von der Webseite runterladen als PDF. Das können Sie entweder auf dem Rechner nutzen oder entsprechend ausdrucken. Rechner nutzen heißt, dass entsprechende Links drin sind, um also beispielsweise vom Inhaltsverzeichnis an einer bestimmten Stelle hinzuspringen. Das andere ist so, es gibt ein paar Flash-Animationen, beispielsweise bei den Algorithmen, die sind separat und die können Sie separat runterspielen, und wenn Sie in Ihrem Browser einen Flash-Player installiert haben, dann können Sie sich die anschauen. Gegenüber Sommersemester 13 gibt es ein paar kleinere Anpassungen und Korrektur von Fehlern. Das Weitere ist so, dass ich das Ganze wieder aufzeichnen werde, und auch über unsere Webseite gibt es einen angeschlossenen Videoserver. Da können Sie das Ganze runterladen und entsprechend dann mit einem Videoplayer abspielen. Wobei das Ganze dann nur das Audio halt ist, die Präsentation und die Annotation. Da gibt es kein Video. Und weil das vom Umfang her zu groß wäre, und ich will hier keine gesamte Kamerastruktur und so Zeug aufbauen. Und im Grunde genommen bei dem Video sehen Sie dann bloß immer meinen Kopf hin und her bewegen und sonst eigentlich nichts. Also es hat keinen zusätzlichen Mehrwert. Im Sommersemester 11 wurde das Ganze hier am WZW mal aufgezeichnet, wobei man also sagen muss, inhaltlich stimmt das nicht mehr so ganz mit dem überein, was ich dann präsentieren werde, weil da sind ja doch dann 4 Jahre ins Land gegangen. Und dementsprechend hat sich da schon was geändert. Die Zentralübung ist jeweils freitags von 9 bis 11. Würde also der Georg Roh machen. Und die wichtigen Teilbereiche bei den Übungen sind also hier mehr die Datenbanken und dann, ja, sage ich mal, einfache Programmierung. Und in der Vorlesung wird man noch zusätzliche oder eine Reihe von anderen Sachen abdecken, die dann aber nicht mehr in den Übungen behandelt werden würden. Würde ich aber entsprechend auch darauf hinweisen. Die Klausur, die soll am 17. Juli stattfinden. Also das mal vorgesehen. Wobei man also dazu sagen muss, da brauchen Sie gar nicht zu mir kommen und fragen, ob der Termin verschoben werden kann oder sonst irgendwas, sondern das Ganze wird lokal hier in Weihenstephan festgelegt vom Studiensekretariat, und genauso wie das für Sie relevant ist, der Termin, ist der für uns relevant. Das heißt also, es ist nicht so, dass wir also in Garching den festlegen und auch vor- und zurück verschieben, sondern der wird hier konkret in Weihenstephan hier festgelegt, in Absprache mit den anderen Lehrveranstaltungen, die für Sie relevant sind. Der endgültige Termin, der steht dann irgendwie in Studium, Grundstudium, der wird dann der Termin veröffentlicht. Wenn ich ihn dann konkret weiß, dass der festgelegt ist, dann würde ich Ihnen das auch sagen. Momentan ist so, die Info, die ich bekommen habe, ist es geplant für den. Ansonsten ist so, Sie müssen sich dann ganz normal in TUM Online entsprechend registrieren für die Prüfung, wie das für die anderen Lehrveranstaltungen auch so ist. Die Wiederholungsprüfung ist so, dass die typischerweise immer Ende März, Anfang April ist. Und das findet immer so kurz vor Vorlesungsbeginn wieder statt. Und also heuer war das genau am 1. April. Und war kein Aprilscherz, sondern die fand wirklich statt. Und diese Information, wann die Wiederholung stattfindet, die bekommen wir typischerweise erst um Weihnachten rum, beziehungsweise Anfang Januar, im Januar rum. Also jetzt kann ich Ihnen da nur so diesen ungefähren Zeitpunkt nennen. Also gerade, wenn Sie in Urlaub fahren wollen oder sowas. Dann ein anderer Punkt, Anerkennungen. Es gibt vielleicht einige von Ihnen, die ein anderes Studium davor gemacht haben, wo Sie möglicherweise auch schon Informatik gehört haben. Da gibt es schon die Möglichkeit der Anerkennung. Und was Sie machen müssen, Sie müssen sich so ein von Ihrem Studiensekretariat, also hier in Weihenstephan, so einen Anerkennungszettel besorgen. Sie müssen zu mir kommen und müssen natürlich den Schein beziehungsweise ein Zeugnis mitbringen, wo das drinsteht, dass der benotet worden ist und aus dem dann ersichtlich ist, dass Sie das auch bestanden haben. Und dann so eine Kurzbeschreibung und Inhaltsangabe von dem Kurs. Das können Sie, entweder Sie können das Skript mitbringen, das Sie da verwendet haben, oder Sie stellen das zusammen. Und wichtiger Punkt ist, es gilt kein VHS-Kurs. Also wenn Sie hingegangen sind und irgendwann an der VHS einen Word-Kurs gemacht haben, das ist kein anerkennungswürdige Veranstaltung. Das andere, was auch nicht anerkannt wird, wenn Sie im Gymnasium Informatikunterricht hatten. Und wer von Ihnen hatte jetzt Informatik? Gut, sind ein Teil, aber nicht alle. Das ist auch nicht etwas, was als Ausgangspunkt da anerkannt wird. Aber ansonsten, wenn Sie beispielsweise ein anderes Studium gemacht haben oder angefangen haben und sich dann entschieden haben, das Studium hier in Weihenstephan fortzusetzen. Also beispielsweise, Sie haben Maschinenbau angefangen, da gibt es ja auch einen Informatikkurs, der zwar etwas anders strukturiert ist als wie der hier, aber das ist dann kein Problem, dass Sie den als Ersatz anerkennen. Genauso auch, wenn Sie vorher an der FH beispielsweise hier waren und haben da entsprechend einen Informatikkurs gemacht, dann können wir auch darüber reden, wenn das inhaltlich passt, dass man den anerkennen kann. Sprechstunde ist entweder hier nach der Vorlesung, und da ist es so, wenn Sie die Unterlagen haben, dann können Sie nach der Vorlesung zu mir kommen und dann können wir das durchgehen, dann können wir die Anerkennung machen. Nicht vor der Vorlesung, sondern nach der Vorlesung. Sprechstunde ist entweder nach der Vorlesung hier, wenn Sie irgendwas haben. Sie können natürlich auch nach Garching kommen. Die normalen Sprechstunde ist montags von 12 bis 13 Uhr, wird dann schwierig zur Vorlesung zu kommen. Aber Sie können auch mich per E-Mail kontaktieren. Und wir können dann einen Termin vereinbaren. Und ich weiß ja nicht, gibt's nicht welche von Ihnen, die zwischen Garching und Freising da hin und her pendeln? Wie viel sind das? Ja, sind doch einige. Und ist so, die können auch natürlich klar in Garching halt zu mir kommen. Zu den Übungen, da ist es so, dass in der ersten Übungsstunde der Georg Roh dann mehr dazu erzählen würde. Das würde ich jetzt heute nicht machen, sondern da würde ich Sie auf den Freitag verweisen. Gibt es sonst noch jetzt hier so allgemeine Fragen? Müssen Sie laut sprechen, weil Sie sitzen sehr weit hinten. Na, gibt's nicht. Also es gibt schon eine, Die ist aber natürlich sehr viel anspruchsvoller. Und zwar, das ist die Einführung in die Informatik für die Bachelor Engineering Science. Und die ist natürlich vom Inhaltlichen her so, dass sie vergleichbar ist wie mit der Einführungsvorlesung für die Informatiker. Das heißt, die ist natürlich sehr viel mehr. Es gibt eine äquivalente Vorlesung in der Innenstadt. Und die ist aber so, dass die nicht im Sommer stattfindet, sondern im Winter immer. Und zwar dies für die BWLer und für die Restaurateure, also für die Bilder oder sonstige Sachen halt restaurieren und zum Teil auch für die Geoinformatik, also für die Bauingenieure und Vermesser. Und die findet aber typischerweise immer im Winter statt. Also im Sommer ist das hier die einzige. Gut. Das wäre jetzt das hier. Und vielleicht das eine noch, ich zeichne ja das immer auf, wenn hier mal immer so ein roter Punkt ist, also dieses Stoppsein, dann heißt es, dann habe ich vergessen, das Aufzeichnen zu triggern. Und wenn Sie das mal sehen drin und Sie merken, dass ich da nicht drauf drücke, dann melden Sie sich und erinnern mich dran. Weil sonst ist klar, gibt's keine Aufzeichnung, wenn ich da nicht drauf drücke. Die Sachen hier, das habe ich vorher schon gesagt, mit Telefon, E-Mail-Adresse, können Sie mir ja jeweils die entsprechenden Infos halt schicken oder fragen. Andere Sache, gibt's welche unter Ihnen, die schon programmiert haben? Also von der Schule her, entweder mit den kleinen Robotern oder sowas oder dann mit Java oder mit C oder PHP. Ja, okay. Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir anfangen. Kurz zur Übersicht. Die Vorlesung, und das ist halt so mit der Grund, warum keine äquivalente Vorlesung in Garching ist, weil die halt hier stärker für Nicht-Informatiker ist. Das heißt also, wir haben erheblich weniger Programmierungssachen drin. Wir haben erheblich weniger Sachen drin, die beispielsweise jetzt halt Informatiktheorie drin hat. Die anderen Vorlesungen haben erheblich mehr Informatiktheorie drin und typischerweise erheblich mehr Mathematik. Hier ist so, dass wir erheblich mehr jetzt drin haben in Bezug auf Datenbanken, Datenmodellierung, dass Sie beispielsweise sehr viel mehr auch in Ihrem späteren Verlauf vom Studium auch nutzen könnten. Jetzt könnte man sich natürlich so überlegen, also hier wichtige Punkte sind natürlich so die Grundlagen. Ich könnte natürlich sagen, ja, was ist so die Informatik? Wie schreibe ich einen Text? Wie verwalte ich meine Daten mit einem Spreadsheet? Ich könnte auch sagen, ja, wie gestalte ich eine Webseite? Wie mache ich meine PowerPoint-Präsentation? Oder wie verwalte ich die Daten? Da kann man natürlich sagen, ja, Datenbank wäre hier so ein Punkt. Oder das andere wäre hier so Dateisystem. Und vieles andere, klar, da würde nach Sachen reinfallen, wie Privatheit der Daten, gerade im Anbetracht hier von der NSA, was können sie alles veröffentlichen und was kann alles da so nachvollzogen werden. Das Problem ist jetzt so, wenn Sie hier Word anschauen oder Excel oder auch die anderen Sachen, wenn Sie ein Produkt verwenden, ist so, dass das Wissen von der Bedienung sehr stark produktabhängig ist. Und wenn beispielsweise, wenn Sie jetzt schon länger mit PC was zu tun haben und Sie erinnern sich dran, da gab es mal Office 2003, Office 2007 und dann gab es Office 2010 und da gab es einen drastischen Bruch im Sinne jetzt, wo bestimmte Sachen in den Menüs für die Bedienungen zu finden waren. Das heißt also, da war es so, Sie konnten mit dem alten 2003er oder 2007er umgehen und dann bekamen Sie das 2010er und Sie haben nichts mehr gefunden. Die wurden zum Teil, die Funktionalitäten wurden umbenannt, es waren in anderen Menüs zu finden. Das heißt, Sie haben wieder von vorne angefangen, das zu lernen. Und das ist genau das, was wir uns hier nicht vornehmen. Sondern hier geht's geht's darum, sage ich mal so, anstelle grundlegende Konzepte, die längerfristig existieren. Und ich nenne hier bloß mal zwei wichtige. Abstraktion ist so ein wichtiges, nämlich hier die unwichtigen Sachen weglassen und die wichtigen betrachten. Und ein anderes wichtiges Konzept ist hier dieses objektorientierte Konzept. Und das ist auch etwas, was man übertragen kann, nämlich kann ich Information oder Wissen organisieren und im Sinne von Objekten, die dann miteinander zusammenhängen. Und das ist so, dass das nicht nur jetzt für die Programmierung relevant ist, sondern auch um beispielsweise die Anforderungen für mein Programm zu modellieren, darzustellen und dementsprechend dann auch zu sagen, okay, jetzt habe ich mir so ein objektorientiertes Modell gemacht, jetzt kann ich hergehen, beispielsweise mit der objektorientierten Sprache oder auch mit der anderen Sprache herzugehen, das Ganze dann umzusetzen oder zu programmieren. Und das sind so, wir schauen uns nicht so, wo im Menü kommt was vor, sondern eher so wichtige Teile, die hinter Informatik stecken und die man dann zum Teil übertragen kann und diese dann in allen Produkten immer wieder drin finden. Also die sind da, oder wie stelle ich Zahlen dar, wie stelle ich intern beispielsweise Audio da mit MP3. Klar, jeder nutzt MP3, aber da kann man auch sagen, ja, das kommt irgendwo aus dem Lautsprecher dann raus, wenn ich draufdrücke auf meinen MP3-Player. Aber wie repräsentiere ich das Ganze und wie mache ich das Umgekehrte, dass ich das aufzeichne? Was wird auf den Analog-Schallwellen, wie repräsentiere ich das Ganze? Das sind so die wichtigen Teile. Und deshalb kann man hier so auf die Zielsetzung von der Vorlesung eingehen. Es geht nicht darum, dass Sie hier programmieren lernen wie ein Informatiker, sondern nur, man kann sagen, nur einfache Programme, die Sie schreiben können. Dann, es soll nicht darum gehen, dass ich Ihnen eine Anleitung gebe, Sie gehen zum Saturn und kaufen sich die einzelnen Boards und bauen sich einen Rechner zusammen. Man muss dazu sagen, früher hat die Informatik lokal für ihre Mitarbeiter die Rechner zusammengebaut. Das machen wir schon seit Jahren nicht mehr, weil das viel schneller und zuverlässiger geht, die Sachen einfach vom Provider zu kaufen. Und es gibt also auch kein Tutorial für einen Word-Kurs oder einen Excel-Kurs. Sondern das eine habe ich schon gesagt, die wichtigsten Konzepte, da Abstraktion, Modellierung, Objektorientierung. Dann geht es ja darum, dass das Konzepte ist, die Sie übertragen können. Beispielsweise Abstraktion finden Sie auch wieder bei der BWL, finden Sie auch wieder in anderen Wissensbereichen. Und dann geht es uns darum, einfach Sie in wichtige Themenbereiche einzuführen. Datenbanken und Informationssysteme. Das ist etwas, wenn Sie beispielsweise später in Ihrem Bachelor oder dann im Masterstudium sind und vielleicht Labor- Untersuchungen machen, wo sie dann relativ viele Daten aufzeichnen. Wie können sie hier möglicherweise die großen Mengen an Daten verwalten, beispielsweise in einer Datenbank, ohne jetzt das Ganze immer in eine Datei reinzuschreiben. Und wenn sie dann auf einmal hier 1000 oder 10.000 Stichproben haben, wird das Ganze so unübersichtlich, dass sie sich nicht mehr auskennen. Und da wäre es natürlich schon so, eine vernünftige Datenbank zu haben, wo dann die entsprechenden Daten auch drinstehen. Rechnernetze wird man auch abdecken, wie so auf der untersten Ebene, aber auch wie es auf der Anwendungsebene hier ausschauen. Wenn man die Themenbereiche nochmal kurz anschaut, dann haben wir hier die wichtigen Teile: Datenbanken, Informationssysteme, Grundlagen, Programmierung, und zwar hauptsächlich Java ist gewünscht so von Wein-Stefan vom WZW, ist so, dass diese beiden Teilbereiche, das wird in den Übungen behandelt, plus das hier mit Datenstrukturen und Algorithmen. Aber der Teil Datenstrukturen, Algorithmen, das ist dann etwas, was unter Grundlagen der Programmierung mitläuft. Das heißt, wie schaut so ein Algorithmus aus vom Ablauf her? Weil das ist ja genau das, was man ja beispielsweise dann bei der Programmierung macht. Man definiert sich und spezifiziert sich so einen Algorithmus, überlegt sich, was der genau machen soll, und dann geht man her und versucht es in der Programmiersprache wie C, Basic, Pascal oder Java dann einfach runterzuschreiben. Dann macht man auch ein bisschen Rechnerarchitektur und Betriebssysteme. Das kann ich sagen, hier relativ kurz. Das Ganze ist dann nur so als überblicksartig, um eine Einführung zu geben. Und dann würden wir uns noch so Rechnernetze und verteilte Systeme anschauen, mit denen normalerweise jeder jetzt zu tun hat. Dann habe ich hier noch von Informationen zur Literatur, also begleitend das Buch aus dem Oldenburg Verlag, Einführung in Informatik, hat aber meines Wissens, also glaubt die aktuelle Auflage, das sind über 1000 Seiten. Punkt ist folgender: Das Skript und die Unterlagen aus den Übungen sind für das Bestehen der Klausur ausreichend. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht hergehen und müssen jetzt halt die entsprechenden Bücher sich besorgen und dementsprechend die Details entsprechend lernen. Hier, dieses Buch, habe ich ja gesagt, hat über 1000 Seiten. So viel an Informationen machen wir natürlich hier in der Vorlesung nicht. Da müsste ich ja als Schnellsprecher hier runterrattern, damit ich also hier immer 50 Seiten oder was auch immer da runterrattern kann. Also das Ganze ist nur selektiv. Von dem inhaltlichen Reihe von den Sachen würde ich hier überhaupt nicht behandeln. Und speziell so Rechnerarchitektur, Hardware und solche Sachen würde ich also erheblich weniger machen, als was in dem Buch drin ist. Wenn Sie es interessiert, können Sie gerne reinschauen. Hier gibt es ein zweites, das auch relativ neu ist und das einen ähnlichen Umfang hat und auch einen ähnlichen Inhalt auch hat. Ein bisschen anders aufbereitet, aber ansonsten sind die vergleichbar. Und dann gibt's natürlich hier die vertiefenden Bücher, die ich also hier habe. Das sind jetzt spezielle Bücher, wobei man also hier schon sagen muss, dass das auch Bücher sind, die man normalerweise jetzt hat für ein reines Informatikstudium verwendet und die also so als ja einfacher Einsteiger ist eher so, dass die unter Umständen vielleicht ein bisschen zu komplex sind. Aber das deckt hier Betriebssysteme sehr detailliert ab, das deckt hier Rechnernetze sehr detailliert ab und das deckt hier sehr detailliert die Rechnerarchitektur ab. Und das eine Buch hier, Datenbanksysteme. Aber dann schon im Detail, wobei wir vielleicht, also würde ich sagen, ob das jetzt 10%, würde ich eher mal sagen, dass das nicht mal 10% sind von dem, was wir hier abdecken, was in dem Buch dann da drin steht. Also das ist eher weniger. Und wenn Sie Interesse dran haben, dann hier die einfach so als Hinweis. Können wir hier, also ich würde von der Vorlesung hier das in einem Schwung machen, ohne Pause. Dann sind Sie früher fertig und können früher am Biergarten gehen. Und das heißt, wir machen das bis drei Viertel dann. Gut, von der Einführung, dem Einführungskapitel, da geht es jetzt konkret darum, hier so die Fragestellungen, die wir hier uns auseinandersetzen. Das hier ist einfach mal so ein Überblick, mit was sich die Informatik so beschäftigt. Was gehört alles dazu? Das kann man relativ schnell machen, weil die meisten kennen das schon. Und dann würden wir uns mit der Darstellung eigentlich von Informationen mal beschäftigen. Und von den verschiedenen Ebenen. Was ist die Informatik? Da kann man natürlich jetzt sagen, die Informatik, der Begriff, der setzt sich ja zusammen aus Information und Automatik und deshalb dann Informatik. Im englischen Sprachbegriff spricht man ja von Computer Science. Das heißt also, da ist die Informatik stärker aus der Elektrotechnik und Computer entstanden. Im europäischen Sprachraum kam die Informatik stärker aus der Mathematik und mit der gewissen Verbindung zur Elektrotechnik. Und deshalb entstand hier dann der Begriff Informatik und in den USA gibt es halt dann die beiden Begriffe, nämlich Computer Science und Information Science, sind getrennte Sachen. Die einen befassen sich mehr jetzt so mit Rechner und mit Algorithmen und Programmierung und Information Science, die kamen dann von dem Bereich Information her, wie kann ich die darstellen, wie kann ich entsprechend Informationen verarbeiten und so weiter. Und das versucht man also hier mit Informatik beides gemeinsam zu machen. Und deshalb auch so die Begriffe wie Erfassung spielt eine Rolle, Verbreitung von Daten bzw. Information, B- und Verarbeitung, aber wichtig ist auch so, die Speicherung. Und es geht halt darum, welche Teilaufgaben von einem Gesamtprozess können von einem Rechner erledigt werden und welche Teilaufgaben können möglicherweise von einem oder müssen möglicherweise von einem Menschen gemacht werden, nämlich weil ein Rechner einfach dafür nicht geeignet ist. Und wenn man die Informatik heute anschaut, dann geht es hier so um Technik, Anwendung der maschinellen Verarbeitung, Speicherung und wichtig ist, gerade wenn Sie Rechnernetze anschauen, um die Übertragung von Informationen. Und da spielt natürlich hier eine Rolle, nämlich die Hardware. Und hier spielt dann eine große Rolle die Software an dem Ganzen. Und da ist, gut, es gibt da so einen Ausdruck von einem relativ bekannten Informatiker in den 60er Jahren, wo es um die Begriffsbildung ging, um Computer Science oder Informationsverarbeitung. Da wurde dann so der Vergleich gemacht, naja, Astronomie, Was ist ein Hilfsmittel? Sind die entsprechenden Teleskope und so weiter. Aber wenn Sie Astronomie studieren, dann ist das Studium besteht nicht nur darum, dass Sie lernen, wie ein Teleskop aufgebaut ist, sondern da geht es um sehr viel mehr. Und genauso ist so die Zielsetzung mit Informatik, geht es um sehr viel mehr, als wie so ein Rechner aufgebaut ist und wie Programmieren geht. Jetzt kann man sich überlegen, was arbeitet so ein Informatiker eigentlich? Und das kann man ganz gut an so einem Bild sich anschauen. Sie haben ja so einen Ausgangspunkt. Entweder es gibt ein reales, schon existierendes System, das vielleicht per Hand funktioniert, manuell, oder Sie planen ein System. Daraus leiten Sie die Anforderungen ab. Das heißt also hier, der Informatiker ist natürlich hier involviert, die Anforderungen abzuleiten. Und das muss er natürlich gemeinsam mit dem Kunden machen, der das System dann später benutzt. Dann erstellt er hier so ein Datenmodell, Ablaufmodell. Und hier spielt natürlich die Abstraktion eine Rolle. Und ein typisches Beispiel ist so, wenn ich hier eine Bank habe, ich habe auf der einen Seite natürlich Kunden, habe Konten, die dem Kunden zugeordnet sind, habe Angestellte, aber ein Kunde kann auch einen Kredit haben und so ein Angestellter, der betreut ja so den Kunden über seinen Kredit beziehungsweise über sein Konto. Jetzt kann man sich natürlich sagen, Abstraktion, was bedeutet das? Beispielsweise, welche Information wäre hier uninteressant? Beispielsweise, welche Haarfarbe hat der Angestellte? Oder welche Autos hat der? Oder wo würde der jetzt möglicherweise hier, ist der verheiratet oder nicht verheiratet? Das wäre hier so eine Information, die man hier beispielsweise weglassen würde, weil die natürlich hier keine Rolle spielt. Dagegen hier würde man sagen, okay, der Angestellte kennt sich gut aus bei der Finanzierung von Kleinfirmen. Und der Kunde ist so ein Self-Employee, das heißt also, der braucht unter Umständen so Finanzierung, der kennt sich aus, der Angestellte, wo man möglicherweise Fördergelder über die KfW bekommt. Das heißt also, das Wissen hier würden Sie natürlich als Attribute mit reintun, aber andere Sachen, die uninteressant sind, die würden Sie natürlich in dem Modell weglassen. Also man würde sagen, in dem Modell modelliert man die Sachen, die man braucht aus der Welt. Dagegen die Sachen, die man nicht braucht, die lässt man weg. Und dieses Modell, das lernt man dann natürlich auch kennen, wie sowas geht und wie sowas funktioniert. Das sind diese ER-Modelle, diese Entity-Relationship-Modelle. Und wenn man jetzt so eine Modellierung hat, und da geht es natürlich darum, dass man nicht zu stark abstrahiert, dass sie nicht zu viel weglassen, weil dann vergessen sie was, oder dass sie zu viel reintun und damit die Programmierung zu aufwendig wird. Aus dem Modell leiten sie so eine Entwurfsspezifikation ab. Das ist so ein Grobentwurf, wie ihr System ausschaut. Und wenn sie das hier haben, dann kommt hier in vielen Fällen ein anderer Informatiker bei großen Systemen und der implementiert das Ganze. Beispielsweise dann in der Programmiersprache Java oder in, je nachdem, in PHP, wenn sie das fürs Web machen. Und dann realisiert er das Ganze. Dann haben sie das Programm. Und dann geht es darum, dass sie hier Testdaten haben. Und diese Testdaten, mit denen versuchen Sie dann rauszufinden, ob das System genau das macht, was Sie sich vorstellen. Jetzt geht es hier mal darum, in dem ersten Schritt rauszufinden, ob mit den Testdaten, ob die Implementierung der Entwurfsspezifikation genügt. Das ist so der erste Schritt. Dann würden sie aber natürlich mit den Testdaten in einem nächsten Schritt herausfinden, genügt es überhaupt den Anforderungen? Das heißt, ein Schritt weiter, passt es überhaupt zusammen mit dem, was sich der Kunde da vorstellt? Und deshalb hat man natürlich hier so eine unterschiedliche Fortsetzung, wenn beim Test hier ein Problem auftritt. Es kann sein, dass die Implementierung einen Fehler drin hat, einen Bug, und dann wird man das hier relativ lokal korrigieren. Es kann hier sein, dass das Modell hier unter Umständen fehlerhaft ist, oder es kann hier sein, dass die Anforderungen nicht erfüllt sind, und dann muss man mit dem Kunden hier nochmal sprechen, hat er das wirklich so gemeint, wie das dann umgesetzt worden ist, oder hat er sich ganz was anderes vorgestellt, hat es bloß schlecht kommuniziert. Der externe, und dann haben Sie so einen externen Nutzer, das wäre dann hier im Grunde genommen der Kunde, bei dem dann das System installiert wird. Und jetzt kann man sagen, hier der Informatiker ist hier involviert, der ist hier involviert, hier involviert, hier involviert, bei dem ganzen Test. Und das ist hier das, was oft so als Programmierer dann gesehen wird. Aber bei den Sachen, bei den anderen Sachen hat man natürlich relativ viel Kontakt mit anderen Personen, relativ viel Kontakt auch mit, sage ich mal, Nicht-Informatikern und versucht dann entsprechend mit denen Sachen umzusetzen. Und da kommt wieder Ihre Rolle rein. Beispielsweise, wenn Sie jetzt hier Ernährungswissenschaften oder Brauerei oder sonst was hier studieren, hier, dass Sie natürlich sagen können, Sie sind auf der Seite. Und jetzt können Sie aber mit dem Informatiker kommunizieren und ungefähr wissen, wie redet denn der so, wie tickt denn der so, und können versuchen, dementsprechend auch Ihre Vorstellungen dann mitzuteilen. Und da geht es also hier darum, dass Sie da so ein bisschen eine Ahnung haben, aber dass Sie mit dem hier wirklich auch so kommunizieren können. Wenn Sie die Teilgebiete anschauen aus der Sicht der Informatik, dann kann man also sagen hier, ich habe hier so die theoretische Informatik. Da geht es also darum, dass so die Grundlagen liefert. Automatentheorie. Im Grunde genommen ist ein Rechner sowas wie ein programmierbarer Automat. Also ähnlich wie vom Ablauf her, ähnlich wie Sie sagen, gut, ein Kaffeeautomat. Nur können Sie den nicht beliebig programmieren, sondern Sie können Sachen einstellen. Es gibt so vielleicht ein paar einfache Programmiermöglichkeiten, aber das sind im Grunde genommen lauter vorgefertigte Möglichkeiten, die schon drin enthalten sind. Ein Rechner, den können Sie frei programmieren. Dann geht es ja darum, Semantik. Und Semantik spielt dann eine Rolle bei Information. Und jetzt, wenn man sich beispielsweise sagt, Sie wollen einen Begriff Semantik zuordnen, damit also der Rechner weiß, um was es geht. Und bei Menschen, der kann aus dem Kontext sehr Information ableiten. Wenn beispielsweise der Begriff Golf fällt, klar, da geht es jetzt darum, für einen Rechner, ja, Golf. Und was macht er damit? Wenn Sie sich mit jemandem unterhalten über Autos, dann wissen Sie genau, dass mit Golf das Auto gemeint ist. Sie reden mit jemand anderem gerade über die Meeresströmung, dann wissen Sie genau, dass der Golfstrom gemeint ist. Oder Sie reden über Sport, dann wissen Sie genau, dass hier entsprechend der Sport Golf gemeint ist. Und das ist natürlich etwas, wo man versucht, hier Semantik zuzuordnen. Und wenn Sie hier den Rechner die Semantik nicht zuordnen, dann bekommt der den Begriff Golf sozusagen hingeworfen wie friss oder stirb. Aber dann weiß er natürlich nicht, was macht er damit. Und dann kann es natürlich passieren, wie man das ja auch wenn Sie in Google suchen und er hat keine semantische Information, Sie kriegen eine Unmenge, Sie wollen irgendwas über Meeresströmung wissen, aber eigentlich kriegen Sie einen Haufen Infos über Autos, über den Golf als Fahrzeug, aber irgendwann weiter hinten erst über Meeresströmungen, weil da einfach weniger Hits drauf sind. Und das ist genau das, wenn man hier Semantik zuordnen will, also Bedeutung. Logik, klar, man versucht natürlich einen Rechner immer logisch, rational Sachen ableiten können, dass man sagt, wenn das hier wahr ist und wenn das zweite wahr ist und wenn man von dem ersten und zweiten auf ein drittes schließen kann, dann kann man natürlich im Rechner darauf schließen, dass auch das dritte wahr ist. Und das sind so genau diese Schlussregeln, die man dann in den Rechner reinpackt. Und damit kann man also hier so rational Ableitungen machen. Wichtiger Punkt in der Theorie sind Komplexitätsabschätzungen, wo man also sagen kann, ich habe einen Algorithmus. Wie viel Speicher braucht er? Also hier Speicherverbrauch. Oder Zeitabschätzung. Und Sie haben also ein Problem und dann wollen Sie abschätzen, wie lange braucht er der Rechner. Und wenn Sie dann feststellen, den Algorithmus, den Sie sich ausgewählt haben oder Sie entsprechend erfunden haben und machen da eine Abschätzung und stellen fest, ja, im Durchschnitt muss der Rechner hier 20 Jahre rechnen, bis er also hier 1 Million von Daten verarbeiten kann, dann wissen Sie, das ist wahrscheinlich nicht so das Richtige, was Sie sich da vorstellen. Und Sie müssen sich was anderes überlegen. Technische Informatik, was zählt, also das ist also ein anderer Teil hier, was zählt da drin? Nämlich einmal so die Prozessoren, Speicherchips, Peripherie und da gehören natürlich auch solche Sachen wie dazu die Systemsoftware. Und da meine ich also hier ganz konkret also Betriebssysteme oder auch so Window-Manager, die also die Fenster verwalten, ist in den meisten Fällen Teil vom Betriebssystem. Was natürlich auch darunter fällt, sind also hier die Router-Software, also hier die entsprechenden, wenn Sie zu Hause so ein kleines LAN haben mit dem Anschluss ans Telefonnetz, dann klar gehört es auch darunter unter der Hardware beziehungsweise unter der Systemsoftware. Also wenn Sie gerade IP-Telefonie oder solche Sachen machen oder DSL-Anschluss. Also hier die ganze Netzschnittstelle. Und Peripherie, da gehören natürlich auch solche Sachen dazu wie Festplatten, aber auch wie USB-Sticks und Festplatten geht es darum, wie wird die Information halt auf solchen Platten gespeichert. Das ist also eher so die technische. Dann haben wir hier die praktische. Das ist hier, gehört Sachen darunter, wie beispielsweise Programmiersprachen, dann Übersetzerbau. Übersetzer bedeutet also nicht, dass man hier von Spanisch nach Deutsch oder umgekehrt übersetzen, sondern hier geht es also darin, von Übersetzen einer programmiersprachlichen, also hier programmiersprachlichen Darstellung in eine rechnerinterne Darstellung. Und diese rechnerinterne Darstellung, die hängt sehr stark davon ab, welcher Prozessor das ist. Und die kann unterschiedlich sein, je nach Hersteller von den Prozessoren. Und mit diesen Übersetzern oder wenn Sie den englischen Begriff verwenden, spricht man hier von Compiler, also nicht Translator, sondern hier Compiler. Der übersetzt das Ganze von einer Programmiersprache wie ein Programmierer. Der schreibt also mehr oder weniger in einer bestimmten Programmiersprache das runter, die für den Menschen verständlich ist. Also hier das für den Menschen verständlich, wenigstens für den Programmierer, der soll es verstehen. Und in die recheninterne Darstellung. Dann gibt es hier unterschiedliche Methoden der Softwareentwicklung. Wie ist so die Vorgehensweise? Und dann gibt es natürlich so Standardprogramme, wie beispielsweise hier Datenbanken und solche Sachen. Und dann gibt es halt hier die entsprechende angewandte Informatik auf der obersten Ebene. Und da fallen jetzt solche Sachen drunter, wie Lösungen für bestimmte Anwendungsbereiche. Beispielsweise das Textverarbeitungssystem, beispielsweise die Tabellenkalkulation. Aber dann natürlich auch andere, wie hier Flugbuchungssystem. Oder da fällt natürlich dann auch so drunter wie das ganze TUM Online, das also so das Prüfungsmanagement oder Registrierung etc. für eine Hochschule durchführt. Und das sind so spezielle Lösungen für Anwendungsbereiche. Jetzt haben sich mit der Zeit auch so Informatik-Ableger gebildet. Und hier nur ein paar. Wirtschaftsinformatiker. Das ist ein Verschnitt zwischen BWL und Informatik. Das heißt also, die lernen normalerweise etwas mehr über Wirtschaft als wie ein Informatiker mit Nebenfach Wirtschaft. Sondern die sind typischerweise so für große Unternehmensanwendungen ausgebildet. Dann gibt es natürlich auch die medizinische Informatik. Wenn Sie dann denken, Tomographen etc., da steckt sehr viel an Informatik dahinter. Und das sind dann hier, die haben dann relativ viel, machen die Medizin, sind aber jetzt keine Chirurgen oder sind jetzt keine Mediziner im Sinne niedergelassener Arzt, sondern haben einen Teil von der Medizin und lernen also beispielsweise gerade so die Bedürfnisse der Mediziner und versuchen jetzt halt wie die Tomographen jetzt oder die ganzen medizinischen Steuerungen oder auch die Steuerungen für invasive Operationen etc., wo sie also hier sehr viel mehr Informatikunterstützung ja schon in der Medizin haben. Bioinformatik. Verschnitt Bio und Informatik, da geht es halt darum, wo sie also hier entsprechend sagen, also mit Genforschung und wenn sie das früher sich angeschaut haben in den 80er Jahren, dann sind sie halt hergegangen, haben sie so Samples genommen, haben versucht, so DNA zu sequenzialisieren und versucht also mit viel Radioaktivität etc. rauszufinden, wie die Features, also die entsprechenden Features heute sind. Was sie heutzutage machen, sie versuchen am Rechner bestimmte Sachen einfach durchzuspielen und zu sagen, okay, wenn ich bestimmte Sachen zusammensetze, welche Eigenschaften hat dieses Sample? Und dann versuchen sie in der Biologie nachzuweisen, ob das wirklich so ist. Geoinformatik, hier spielen Geodaten eine große Rolle und man sieht es ja mit Google Maps etc., was sie da an sich alles machen können. Es gibt viele Bereiche in der Informatik, sind interdisziplinär. Das ist Open-Ended, BWL, Psychologie, Soziologie. Und es gibt natürlich dann auch, genauso könnten Sie natürlich auch sagen, ja, Ingenieurwissenschaften, also wenn Sie mit dem Auto irgendwas zu tun haben, da sind ja schon bei den normalen Auto sind ja schon 70 bis 100 Rechner an sich drin. Und dementsprechend, ob das die Steuerung von ABS ist, ob das die Steuerung von Infotainment sind oder aber natürlich auch so das ganze Warnen. dass beispielsweise Safety-Informationen von vorhergehenden Autos über ein Ad-Hoc-Netz den nächsten Autos mitgeteilt werden, dass da vorne jetzt irgendwie ein Ölfleck oder sonst was ist. Gut, es gibt anwendungsbereichsunabhängige Teile, wie beispielsweise natürlich sagen, Gruppenarbeit, rechnergestützte Gruppenarbeit, also hier was Groupware. Ein typisches Beispiel ist so in einem Entwicklungsbüro. Ein Teil von dem Entwicklungsbüro sitzt hier in Deutschland, ein Teil in den USA, ein Teil in China. Und die arbeiten zusammen. Und jetzt gibt es hier so gewisse Überlappungen. Und es gibt die kooperieren inzwischen den drei Standorten, aber es gibt natürlich immer so Handover, weil natürlich die Arbeitszeiten etwas unterschiedlich sind durch die Zeitverschiebung. Und das können Sie natürlich mit so Rechnerunterstützung steuern, dass Daten ausgetauscht werden, dass entsprechenden Arbeitsfluss modelliert wird und so weiter. Und das andere, mit dem Sie natürlich hier viel zu tun haben, Social Software, ob das jetzt Facebook ist, ob das Twitter ist, Blogs, Flickr etc., das läuft da alles darunter. YouTube und dementsprechend, das ist anwendungsunabhängig, also Sie können es für beliebige Sachen natürlich hernehmen. Gut, das ist so, was ist Informatik, und jetzt kann man so kurze Zusammenstellung sich anschauen, was ein Rechter ist. Und da geht es halt ums automatische Verarbeiten. Und also hier, man könnte natürlich sagen, automatisch mit immer wieder Eingaben vom Benutzer. Und dementsprechend sind es also technische Geräte und die also hier automatisches Verarbeiten, aber natürlich auch Informationen aufbewahren. Und aufbewahren spielen natürlich so periphere Geräte eine Rolle. Und da ist natürlich so die Frage, wenn Sie sich überlegen, beispielsweise ein Buch oder Bilder, Sie schreiben das Ganze auf DVD und oder Sie schreiben das Ganze auf ein Band. Und im Normalfall nimmt man natürlich an, dass so eine DVD länger hält. Es gibt aber Untersuchungen, dass beispielsweise die Informationen auf dem Band, dass die länger existiert als wie eine DVD. Dass eine DVD so schneller kaputt geht als wie ein entsprechendes Band. Und deshalb ist auch so, wenn Sie beispielsweise für die Garchinger, die kennen Sie ja, da gibt es ja diesen Rechnerwürfel, das Leibniz-Rechenzentrum, eine große Menge an Daten, die archiviert wird, wird auf Magnetbändern gespeichert. Und zwar auf relativ großen Magnetbändern. Und aber, da kommt natürlich der zweite Punkt dazu, da kann es Ihnen passieren, dass Sie beispielsweise ein Band haben und Sie haben keinen Rechner oder keine Software mehr, der es lesen kann. Und deshalb ist so, dass die so einen automatischen Betrieb haben, dass Archivbänder immer wieder gelesen werden und wieder auf ein neues Band gemäß einer neuen Software auf ein neues Band wieder draufgeschrieben werden. Damit also hier die Information immer wieder zugreifbar ist. Also ich hatte mir damals Anfang 84 einen von den ersten Apple-Rechnern gekauft, hatte die entsprechenden Floppies beschrieben, da drauf auch Informationen, also damals ging ja nur 64 Kilobit drauf und da hatte dann Info, die ist irgendwie im Haus durch Umzug etc. ist die verloren gegangen. Und meine Frau hat damals ein Science-Fiction-Buch geschrieben und das war auf Papier ist es irgendwie verloren gegangen und dann haben wir zufälligerweise die Floppies wieder gefunden Und da stand das drauf. Aber dann ging's los. Ich habe ein halbes Jahr gesucht, bis ich wieder irgendwo was gefunden habe, dass man das lesen konnte. Alle neueren Rechner konnten das Ganze nicht mehr lesen, also auch die ganzen Mac-Rechner. Die Mac-Rechner sind nicht kompatibel zurück. Und zwar, was die ursprünglichen Mac-Rechner gemacht haben, dass sich die Floppies unterschiedlich schnell gedreht haben. Weil Sie müssten sich ja überlegen, wenn Sie beispielsweise sich ja anschaut, das Ganze ist ja eine Scheibe und Sie drehen also hier die entsprechend derselben Geschwindigkeit, dann bedeutet das, dass Sie außen weniger, also die Information ist weniger dicht beschrieben als wie innen, weil außen natürlich das Ganze sich sehr viel, Sie haben viel weniger Zeit, um Informationen da drauf zu schreiben. Und jetzt gab es also gerade bei den ersten Apple-Rechnern, die dann auch 128 Kilobyte schreiben konnten. Die Windows-Rechner haben nur 64 Kilobit geschafft. Und das konnten sie dadurch schaffen, dass sie sagen, wenn ich draußen schreibe, dann läuft die langsamer, meine Scheibe. Wenn sie weiter drin ist, dann kann ich ja ganz normal mit derselben Geschwindigkeit hier laufen. Und auf die Weise konnte ich mehr Informationen draußen hinpacken. Weil dann hatte ich mehr Zeit. Das Ganze hat man dann fallen lassen mit den neuen Apple-Rechnern. Die konnten das gar nicht mehr lesen. Die haben gesagt, ach, das ist eine Apple-Disk, konnten sie gleich erkennen. Wollen sie die formatieren? Das heißt, die hätten sofort alles runtergelöscht und alles wäre weg. Der Windows-Rechner hat gesagt, ah ja, das ist eine Apple-Disk, aber die kann ich nicht lesen. Der Linux-Rechner hat gesagt, ah ja, das ist auch eine Apple-Disk, kann ich auch nicht lesen, weil dieses komische, unterschiedliche Drehmoment von der Disk, mit dem kann ich nichts anfangen. Und dann haben wir irgendwo einen uralten Rechner ausgegraben, der noch funktioniert hat und der konnte das einmal frei lesen. Man konnte es in einem anderen Format schreiben, das für die alten Windows 3.1 lesbar war und dann konnte man das Ganze wieder runterziehen. Punkt, warum ich das Ganze hier sage mit dem Aufbauen von Informationen. Da kann es sein, dass Ihr Medium immer noch zugreifbar ist. Ihr Medium funktioniert. Aber Sie müssen schauen, dass Sie irgendwie noch die Software finden und die Stecker, wo Sie es reinstecken können, damit Sie mit dem eben noch was anfangen können. Das Problem haben Sie nicht, wenn Sie es ausdrucken. Sie können es immer wieder entsprechend natürlich auf Papier anschauen. Gut, wichtig, das haben wir schon gesagt, dass die Arbeitsvorschrift veränderbar ist. Struktur vom Rechner, hier wie so der Aufbau ist. Hardware ist ganz unten. Dann haben wir hier entsprechend Systemsoftware. Also hier spielt Betriebssystem eine Rolle. Dann haben wir hier Windows oder auch macOS. Dann hier Anwendungssoftware. Da kann man natürlich sagen, da gehören so Sachen wie Word etc. dazu. Und dann habe ich hier so die Maschinensprache. Und das Ganze ist hier so die Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Und da ist es so, je nachdem, welche Rechnerchips Sie unten verwenden, haben die natürlich einen leicht unterschiedlichen Befehlssatz. Und wir werden ein bisschen was kennenlernen, wie so eine Maschinensprache beziehungsweise dann auf einer höheren Stufe der Assembler ausschaut, damit man hier mal so gewisse Vorstellungen hat. Und da werden wir dann sehen, wenn ich ein Programm in der Mathematik hinschreibe, wenn ich ein Programm in der Programmiersprache hinschreibe und wenn ich ein Programm in der Maschinensprache hinschreibe, wie das Ganze ausschaut. Und das ist dann etwas, was ein Compiler machen würde. Der würde dann hier so ein Programm von der Ebene nehmen und entsprechend abbilden auf einen Satz in der Maschinensprache, das wäre dann wieder etwas, was dann der Rechner versteht, mit dem er dann entsprechend auch Ausführungen durchführen kann. Und das Ganze ist hier also spezifisch für die CPU, die Sie da verwenden. Und Systemsoftware ist ja genau Betriebssystem, kontrolliert und steuert dann so den Ablauf, wie man sich das halt vorstellt, verwaltet meine Peripherie, verwaltet mein Arbeitsspeicher, verwaltet meine Geräte, die ich da dran habe. So viel jetzt dazu und jetzt so um die Darstellung von Information. Und da ist es ja so, dass die Information ist ja an einer bestimmten Repräsentation ja gebunden. Und die Information kann man sich ja vorstellen, ich habe beispielsweise einen geschriebenen Text oder ich habe eine Repräsentation als Bild. Das ist so eine Information, die dargestellt wird. Und damit habe ich ja so eine Repräsentation. Und jetzt geht es natürlich darum, dass man hier so zwischen Repräsentationen Sachen konvertieren kann. Ich kann eine Repräsentation hier haben und darum nehmen wir vielleicht das Bild gleich her. Ich kann eine Repräsentation haben, die für den Menschen geeignet ist. Also hier beispielsweise Text, Bild, aber auch Audio. Und mit dem der Mensch hier etwas anfangen kann und das der versteht. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass im Rechner wird das Ganze ja hier als binäre Daten dargestellt. Und das ist jetzt etwas, wo man dann hergehen muss, um beispielsweise die Information, die für den Menschen verständlich ist, mache ich also hier so eine Transformation. Das heißt, Codierung ist nichts anderes als wie Umwandlung, also hier Umwandlung von einer Repräsentation in eine andere Repräsentation. Und Codierung speziell in dem Fall von einem menschlichen Verständnisdarstellung in eine rechnerinterne Darstellung. Und das Umgekehrte ist dann hier die Interpretation. Das heißt also, Sie haben möglicherweise interne Daten, das ist Ganze nur als binäre Daten, als Bits, und die werden dann aber dem Nutzer als Text dargestellt, mit dem er dann was anfangen kann. Und das wäre so die Umwandlung, und drum spricht man hier auf der menschlichen Ebene, spricht man also mehr von der Information, und auf der Ebene würde man dann eher von der Informationsverarbeitung sprechen. Wenn Sie sagen, ich habe zwei Texte und die versuche ich jetzt gemeinsam in einen Text zu mergen, zu einem gemeinsamen Text, dann ist es eher eine Informationsverarbeitung. Wenn ich das auf der Rechnerebene mache, dann sage ich also hier, spreche von Daten oder binären Daten, und dann könnte man hier von Datenverarbeitung sprechen. Und wichtig bei dem Ganzen, als ich das vorher schon gesagt habe, die Daten ist einfach eine Folge von Bits. Wie die Darstellung dann ist, werden wir im Verlaufe der Vorlesung an der einen oder anderen Stelle auch nochmal kennenlernen. Das nächste ist so die unterschiedliche Darstellung von Informationen. Das auch nur so als Input. Wenn man die letzten Wahlergebnisse darstellt, dann gibt es ja da sehr unterschiedliche Informationen, also unterschiedliche Darstellungen jetzt halt von der letzten Wahl. Ich kann es natürlich so als Tabelle darstellen. Ich kann es so als Tortendiagramm darstellen. Ich kann es hier so als Balkendiagramm darstellen. Oder so darstellen, wie das möglicherweise, gut, die Sitze sind jetzt ein bisschen anders, glaube ich. Das sind also hier in der Richtung. Und das stimmt also in dem Sinne nicht so überein. Aber ähnlich, wie man das beispielsweise von den Sitzen im Parlament dann hat. Man kann sagen, im Rechner habe ich die identische Speicherung. Das heißt also, im Rechner habe ich die Information nur einmal vorhanden. Aber ich kann dem sagen, interpretiere das einmal so, interpretiere es einmal so, interpretiere es so. Das heißt also, ich kann das auf vier verschiedene Arten darstellen. Im Rechner habe ich das Ganze nur ein einziges Mal drin. Und das würde bedeuten, wenn ich mir jetzt überlege, ah ja, die Sitzverteilung mit den Überhangmandaten etc. hat sich jetzt verändert. Ich nehme also hier einen Sitz weg und der kommt dann da dazu. Dann verändere ich das intern, würde automatisch alle anderen Repräsentationen aktualisieren. Also das hier so als Information. Dann haben wir noch den Begriff Nachricht. Und da ist es auch so, dass man ja eine Nachricht bedeutet ja, ich möchte Informationen von einem Nutzer zum nächsten übertragen. Dann habe ich vom Vorgehen, dass ich hier so eine Codierung habe, die Umwandlung von externe Repräsentation in eine interne. Und jetzt nehme ich die binären Daten und transportiere die einfach rüber. Das heißt, eine Nachricht ist nichts anderes als wie meine Daten. Das heißt, das wird nicht nochmal konvertiert oder nochmal verändert, sondern die Daten, diese binären Daten werden 1:1 einfach hier übertragen. Plus mit einer Zusatzinformation plus einem Umschlag. Und in dem Umschlag stehen dann so Informationen drin wie Empfänger, wie Sender, wie möglicherweise Länge der Daten und so weiter. Und hier mache ich dann wieder das Gegenteil. Ich interpretiere das Ganze wieder. Und da kann es natürlich sein, dass unter Umständen die Interpretation, dass das anders dargestellt wird, als wie hier, als es weggeschickt worden ist. Wichtig für die Übertragung hier, für diesen Teil, ist so, dass ich so einen Transport- oder Übertragungskanal habe. Und das ist genau das, was man hier als Rechnernetz hat. Also hier diese binären Daten kann man also sagen, die brauche ich einerseits zur Verarbeitung. Die binären Daten brauche ich, damit es speicherbar ist. Also hier auf der Festplatte. Ich brauche das aber auch, damit es übertragbar ist. Und das ist intern dieselbe Repräsentation, dieselbe Darstellung. Und zwar einfach eine Bitfolge. So viel jetzt dazu. Und jetzt bloß ganz kurz, was für Bits und Bytes. Das meiste wissen Sie schon. Bit ist so die kleinste mögliche Darstellung. Es gibt zwei mögliche Werte. Kann entweder ja, nein sein, wahr, falsch, links rum, rechts rum. Wie wird das Ganze realisiert? Ich kann das natürlich elektrisch machen, nämlich 0 und 1 geladen und ungeladen. Ich kann das mit Spannungen machen, mit 0 und 5 Volt. Also wir reden hier nicht von 220 Volt, sondern immer von niedriger Spannung. Ich kann es aber auch mit Magnetisierung machen, rechtsrum, linksrum. Und wichtig ist so, wenn Sie hier sich das Ganze anschauen, mit einem Bit kann ich ja immer nur zwei Werte darstellen. Und das ist natürlich wenig. Und im Rechner, ich will ja beispielsweise jetzt halt ein Alphabet darstellen, wie ein Buchstabe, A, B, C, D, E. Oder ich will die Himmelsrichtungen darstellen. Zwei, wenn ich nur zwei habe, könnte nur sagen, ja, entweder alles nach Süden oder und alles, was so von meinem Standpunkt in die Richtung geht oder alles, was hinter mir ist. Das wären die beiden Himmelsrichtungen, die ich habe. Die reichen mir aber nicht aus. Und deshalb, was man natürlich macht, man fasst hier Bits zusammen zu einer Bitfolge. Und das würde bedeuten, wenn ich also hier so einen ganzen Strom an Bits jetzt hier habe. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Dann würde das bedeuten, dass man jetzt sagt, ich habe Bitfolgen, die lese ich jetzt halt immer in dem Dreierabstand. Und dann würde ich sagen, okay, in einem Dreierabstand hier, Dreierabstand hier, es können immer drei Bit zusammen. Dann würde das bedeuten, wenn ich hier 100 lese, das wäre also genau hier entspricht der semantisch Südost. Dann lese ich hier 001, das entspricht genau West. Dann lese ich hier 111, das wäre also hier genau Südwest. Also was man hier sieht, mit den 3 Bit kann ich also hier entsprechend genau 8 verschiedene Werte darstellen. Das heißt also hier 2 hoch, wenn Sie das anschauen, 2 hoch 3, das sind also hier 8 Werte. Wenn ich hier eine andere Zusammenfassung habe, dass ich also hier 8 Sachen betrachte, also hier 0, 0, 1, 1, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Das heißt also hier würde ich sagen, ich habe 2 hoch 8. Wer weiß das, wie viel das ist? Wer kann so schnell rechnen? Genau, ich kann hier 256 verschiedene Werte darstellen. Und das würde also bedeuten, dass ich hier jetzt die Möglichkeit habe, zu sagen, das hat jetzt eine gewisse Bedeutung und ich habe hier erlaube 256 verschiedene Werte. Das Interessante ist hier, wenn Sie sich das hier anschauen, wenn ich hier ein zusätzliches Bit dazufüge, dass ich hier sage, ach, 2 hoch 9 kostet mich nur ein Bit zusätzlich. Was bekomme ich da draus? Ich komme 512 Werte. Das bedeutet also hier mit einem zusätzlichen Bit bekomme ich also hier die doppelte Anzahl von möglichen verschiedenen Werten. Und das ist genau das, was Sie sich normalerweise sich anschauen, wenn Sie so eine Modellierung machen und Sie versuchen also hier so die Datentypen anzuschauen und dann überlegen Sie sich, wie viele verschiedene Werte treten auf, potenziell. Und dann können Sie sagen, okay, für diese verschiedenen Werte brauche ich 8 Bit, ich brauche vielleicht 16 Bit, ich brauche 32 Bit oder mir reichen schon 4 Bit. Und das sind genauso die Überlegungen, die man dann hat, wenn man also hier sagt, für die Definition von den Bitfolgen, die man dann zu einem zusammenfasst. Wichtig ist so, für den Rechner sind es nur Bitfolgen, einfach so ein Strom an Bits. Und jetzt geht es darum, Ihre Software, die muss jetzt genau wissen, wenn jetzt wieder so ein Strom an Bits kommt, wo sie entsprechend die Grenze setzt und sagt, die gehören jetzt zusammen und die nächsten gehören jetzt zusammen. Also hier, Ihre Software muss das wissen. Wenn es das nicht weiß, dann kann es mit der Information nichts anfangen. Und für den Rechner ist das Ganze nur so ein Strom an Bits. Und Ihre Software macht die entsprechende Interpretation. Und das ist genau das, wo man dann sagt, die Interpretation, damit aus den binären Daten, die als Bitfolge da ist, damit dann für den Benutzer vernünftige Information entsteht. Jetzt gibt es hier einen speziellen Begriff wie Byte. Und Byte ist einfach eine Bitfolge der eine Bitfolge der Länge 8. Und das hat sich halt schon vor langer Zeit eingebürgert. Und wichtig ist so, dass dann dementsprechend auch so Abkürzungen entstanden sind. Das heißt also hier, 2 hoch 10 Bytes ist 1 Kilobyte. Und das heißt also hier nicht 1000 Bytes. Normal ist es so, dass der Mensch ja im Zehnersystem denkt und arbeitet. Gut, die Amerikaner machen es mit Inch und Fuß und Yards und Meilen. Das heißt, es ist nicht ganz das Zehnersystem, sondern ein bisschen anders. Aber hier ist es so, dass wir natürlich immer, wenn Kilo ist, ist 1000. 1000 hier Kilo verwendet man schon so denselben Ansatz wie 2 hoch 10. Aber sind 1024 Bytes und nicht 1000 Bytes. Dann gibt's 1 Megabyte, sind 2 hoch 20 Bytes. Und entsprechend hier 1024 mal 1024. Dann hier 1 Gigabyte sind 2 hoch 30. Dann entsprechend 1 Terabyte, 2 hoch 40. Sie können ja Festplatten kaufen. Die sind dann immer so teuer mit mehreren Terabyte Speicher. Gut, dann geht's wirklich in eine etwas teurere Region mit Petabyte. Das war 250. Das ist im LAZ, die denken hier im 2 hoch 50 Byte-Bereich. Oder sie können natürlich auch im Exa-Bereich 2 hoch 60 Bytes. Wenn Sie Google anschauen, die sind ja dann eher so in dem Teilbereich von hier zur Speicherung von Informationen. Dann geht's weiter, die nächste Stufe im Zeta-Bereich oder im Jota-Bereich. Und wichtig ist hier natürlich so, wenn Sie eine Gigabyte oder Terabyte Platte kaufen, das sind nicht genau diese entsprechenden Zehner-Schritte, sondern immer leicht eine Variante davon. Sondern hier, das Ganze ist immer ungefähr 1000. Also hier bei Mega ungefähr 1 Million, aber ein bisschen drüber an dem Ganzen. So viel jetzt. Genau, das war jetzt mehr oder weniger so als Einführung. Und dann können wir noch hier so eine Einführung zu Datenbanken und Datensystemen uns anschauen. Ein paar Punkte, was unterscheidet Dateisystem und Datenbanksystem? Da kann man natürlich sagen, ja, warum brauche ich eine Datenbank? Dateisystem ist Teil vom Betriebssystem. Also ich kürze jetzt Betriebssystem immer mit BS ab. Dann brauche ich nicht so viel schreiben. Und warum soll ich mir extra eine Datenbank kaufen? Das kostet ja möglicherweise Geld. Oder wenn es frei ist, muss ich es installieren. Es gibt aber grundlegende Ideen dafür. Wir schauen uns an, wie die Struktur der Daten in einem Datenbanksystem ist. Was ist ein relationales Datenbanksystem? Da ist es so, wenn man sich die Größenordnung anschaut, schon mehr als 80% der Datenbanksysteme sind relational. Das heißt, ist am weitesten verbreitet am Markt. Und dann wird man uns noch anschauen, so ein bisschen Webprogrammierung und HTML. Zunächst mal kurz, Dateisysteme. Mit einem Dateisystem kann ich typischerweise eine Menge, also hier eine Menge von Bytes speichern. Die lege ich da ab. Ich habe also hier Bytefolgen. Ich habe einen symbolischen Namen. Und über den symbolischen Namen kann ich also hier eine Datei ansprechen. Das Ganze kann lokal sein, das heißt auf Ihrem Notebook, oder verteilt auf Dateiserver. Und wenn Sie beispielsweise ja hier am WZW was machen, dann gibt es die entsprechenden Fileserver oder Dateiserver, auf denen dann entfernt Ihre Dateien gespeichert werden. Das heißt, die haben sie dann nicht lokal vor Ort, sondern sie können von einem Rechner zum nächsten gehen, sie loggen sich ein und sie bekommen überall sofort ihre Daten bzw. ihre Dateien zur Verfügung. Das Ganze ist hier strukturiert und Sie schreiben also hier Datensätze sequenziell in eine Datei. Was ist ein Datensatz? Man kann sagen, Zeile für Zeile. Und zwar, das Ganze sieht dann so aus, in einer Datei steht das Ganze so als Bitfolge drin. Und dann gibt's ein Byte, nämlich, also hier eine Bitfolge oder eine und zwar eine 8-Bit-Folge. Das soll ja O sein. Folge. Und das entspricht einem Neuzeile. Oder wenn Sie es Englisch anschauen, ist das CR, Carriage Return. Das ist genau die Taste Neuzeile. Und dann stehen also hier so Bits und Bits und so weiter, Nullen und Einsen. Und dann kommen hier mal 8-Bit, die entsprechen genau dem. Und das heißt, hier kommt eine neue Zeile. Dann geht's wieder weiter, hier kommen wieder lauter Bits. Kann unterschiedlich lang sein. Die Zeilen können vielleicht 5 oder 6 Zeichen drin sein. Da können 30, 40 Zeichen drin sein. Und hier irgendwann kommen wieder diese 8-Bit. Und das ist für einen Rechner der Hinweis, hier kommt eine neue Zeile, und wenn das beispielsweise Word dann liest, aus Ihrer Datei, dann weiß es, okay, das heißt so viel wieder vorne anfangen. Hier heißt es, das fängt wieder von vorne an. Und das ist so, in einer Datei habe ich nur so einen Strom von Bits drin. Und da gibt es halt unterschiedliche Funktionen, Lesen von Dateien, aber natürlich auch so das Schreiben. Und jetzt gibt's natürlich ein paar Probleme mit Dateisystemen. Und das ist dann auch so der Grund, warum man gerne eine Datenbank haben will. Und der Inhalt und Struktur von einer Datei, also hier von Interpretation von Inhalt und Struktur, kann sagen, einer Datei erfolgt durch ein Anwendungsprogramm. Das ist aber so, dass das fest in die Anwendung integriert ist. Sie müssen das jetzt integrieren, beispielsweise Word weiß, wenn diese Neuzeile Bitfolge kommt, wie das zu interpretieren ist. Wenn Sie das nicht reinprogrammieren, dann kann er mit dem nichts anfangen. Und das heißt natürlich, Sie haben Schwierigkeiten, Dateien zwischen Anwendungen auszutauschen, unterschiedlichen Anwendungen. Punkt ist jetzt, Sie programmieren ja diese Struktur, wie das ausschaut, von einer Datei in die Anwendung rein. Sie ändern diese Struktur, weil Sie sagen, ach, das war nicht das Optimale, ich habe mir jetzt was Besseres überlegt. Sie ändern die normale Anwendung, die das nutzt. Die andere Anwendung müssen Sie jetzt auch ändern. Und jetzt dürfen Sie alle anderen Anwendungen, die diese Dateien nutzen, nicht vergessen zu ändern. Wenn Sie die vergessen zu ändern, kann es ganz komische Verhalten geben, weil das heißt jetzt nicht gleich, dass die Applikation oder Anwendung abstürzt, sondern die arbeitet normal weiter. Und es kann aber sein, dass die dann natürlich ganz was anderes macht. Und dann gibt es irgendwo einen Fehler und Sie haben keine Ahnung, warum das nicht mehr funktioniert. Und dann gehen Sie dann vielleicht tagelang auf Fehlersuche, was da jetzt fehlgelaufen ist. Und das ist genauso die Problematik, Dateien zwischen unterschiedlichen Anwendungen zu nutzen. Ist erheblich einfacher mit Datenbanken. Das andere ist so, in jeder Anwendung lösen Sie wiederholt die gleichen Aufgaben. Speicherverwaltung, ändern, lesen, speichern von Daten, Zugriffsschutz. Programmieren Sie in jede Anwendung rein. Wenn Sie 10 Anwendungen haben, die mit derselben Datei arbeiten, ist es in jeder Anwendung drin enthalten. Es ist immer wieder dasselbe. Natürlich können Sie hergehen und können sagen, ja, mache Copy und Paste, dann funktioniert das schon. Hier, Sequenzialität ist ineffizient. Sie lesen immer diesen ganzen Bitstrom ein und dann gehen Sie der Reihe nach vorn, bis Sie die entsprechende Information finden. Einfach sequenziell. Wenn mehrere gleichzeitig darauf zugreifen, was passiert? Typischerweise ist es so, Sie versuchen eine Datei zu schreiben, kennen Sie vielleicht unter Windows, dann sagt Ihnen Bad Luck, die Datei wird bereits von jemand anders benutzt. Und damit müssen Sie warten, bis der draußen ist und bis der Prozess zu Ende ist. Systemabstürze, Sicherheitskopien von der kompletten Datei. Wer tut immer seine Dateien sichern? Wer macht das regelmäßig? Das sind jetzt schon erheblich weniger als wie die, die vorher mit dem Rechner umgehen. Und das ist natürlich so genau der Punkt. Klar, wahrscheinlich werden Sie dann ein bisschen paranoid, wenn Sie dann Ihre Bachelor- oder Master-Thesis schreiben, weil dann glaube ich schon, dass Sie regelmäßig Ihre Sicherungen machen. Datenschutz ist immer nur auf die gesamte Datei anwendbar. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich habe eine Mitarbeiterdatei, da stehen Adressen drin und auch der Gehalt. Jetzt kann man sagen, die Sekretärin darf zwar die Adresse lesen, wo der wohnt, aber nicht, was der verdient. In einem Dateisystem können Sie das nicht so steuern, sondern entweder darf man alles lesen oder man darf nichts lesen. Und das ist etwas, was man mit Dateisystemen selektiver machen kann und warum man also hier mit Datenbanken arbeitet. Der Hintergrund, wo man sagt, Zugriff, Verarbeitung, Speichern von großen Datenbanken in der Informationsgesellschaft spielt das eine große Rolle und das versucht man jetzt in Datenbanken zu speichern. Macht man natürlich auch in anderen Umgebungen, wie beispielsweise Google macht auch ihre Indexdatenbanken, wo die entsprechenden Daten dann drinstehen, wie Seiten etc. Das wird sie dann möglicherweise in Dateien speichern, aber hier der ganze Indexinformationen machen sie über Datenbanken. Und da geht es also darum, dass das Ganze anwendungsunabhängig ist. Also hier bedeutet das anwendungsübergreifend. Das würde also bedeuten, ich habe hier eine Anwendung, ich habe hier eine Anwendung 2, hier 1 und dann habe ich hier so meine Datenbank und die greifen dann auf meine Datenbank zu. Wenn ich hier eine Änderung mache, dann ist so, dass die Schnittstelle typischerweise gleich bleibt und dementsprechend brauche ich meine Anwendung nicht ändern. Da ist der Wachhund von Weihenstephan unterwegs, oder? Hier eine Datenbank, darunter versteht man jetzt die Datenmenge mit dem Strukturmodell. Das heißt, wie werden die Daten gespeichert? Wir werden später feststellen, dass das Ganze in Tabellen gespeichert wird. Und jetzt gibt es natürlich sogenanntes Datenbanksystem, abgekürzt DBS. Da ist es so, das besteht einmal aus den Daten, nämlich die Datenbank, und dann natürlich der Software für den Zugriff. Das ist das, was ich hier ein bisschen so drauf gemahlen habe, nämlich um auf die Daten zuzugreifen. Was gibt's da so für Operationen? Nämlich hier Eintragen von Daten, Löschen von Daten, Suchen, Verknüpfen von Daten. Also hier Adressen mit Personen verknüpfen. Wichtig, die Daten haben eine lange Lebensdauer. Und das heißt, sie gehen nicht mit der Anwendung weg. Und ich rede hier von großen Datenmengen, hier Gigabytes, Terabytes, oder ich könnte auch natürlich hier von Petabytes reden. Gut, damit würden wir das Ganze hier beenden. Und vielleicht noch ein Punkt hier, die Datenorganisation, das habe ich schon darauf hingewiesen, die hier ist unabhängig von den Anwendungen. Also hier Daten, hier vielleicht noch Daten unabhängig von Anwendungen. Damit würde ich das beenden. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Start in die Woche und ein schönes Sommersemester. Wir sehen uns ja hoffentlich wieder nächste Woche. Da findet dann noch eine Veranstaltung statt. Und ansonsten die Übungen am Freitag. Dankeschön. Wiedersehen.